Konferenz, die vor 82 Jahren am Wannsee stattfand, die sogenannte endlose Bildungsfrage beschlossen wurde. Und ich muss sagen, ich kann es nach wie vor nicht fassen, wie instinktlos jemand sein muss, der in 10 Kilometer Luftlinie entfernt von diesem Haus der Wannsee-Konferenz eine Tagung über Remigration von Ausländern spricht. Ich bin sehr erfreut darüber, dass so viele Menschen auf die Straße gehen, in ganz Deutschland im Moment. Übrigens nicht gegen Rechts, sondern gegen Rechtsradikalismus. Aber dass hier eine breite Mehrheit sich findet, die sagt, wir wollen diese Verhältnisse von 1930 nicht wieder aufkommen lassen. Immer häufiger werde ich erinnert an das, was ich weiß aus der Zeit um 1930. Wenn wir nicht aufpassen, dann droht uns da unter Umständen ein Schicksal. Herr Müller, Sie sprachen davon, der Westfalen, Ihre Frau beschäftigt sich normalerweise mit der Zukunft. Ja, es geht um Zukunft. Es geht um die Zukunft dieses Landes. Es geht um die Zukunft, ob wir es schaffen, mit antidemokratischen Kräften in einem demokratischen Gemeinwesen fertig zu werden. Es hat mich schon tief erschrocken, als ich gestern in der Frankfurter gelesen habe, dass 8000 Mitgliedsanträge bei der AfD eingegangen sind und es noch zu einer Bestärkung offensichtlich von manchen Menschen führt. Ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Meine Damen und Herren, wenn ich einen Titel gegeben habe hier, oder wenn ich Titel bekommen habe, Juden in Westfalen, dann muss ich Ihnen gleich von Anfang sagen, ich kann dieses Thema nicht einlösen. Wenn ich das wollte, dann muss ich auf ganz andere Personen verweisen. Zum Beispiel den bedeutenden großen Dieter Aschoff. Dieter Aschoff, der sein Leben lang als Honorarprofessor am Institutum Judaicum Delicianum in Münster an der Universität den Forschungsschwerpunkt hatte, Juden in Westfalen, und einen großen, umfänglichen Band 1989 dazu herausgegeben hat und dazu eine Menge von Aufsätzen. Oder Georg Glade, Stadtarchivar in Hallenberg, der über die Juden im Herzogtum Westfalen intensivst geforscht und gearbeitet hat, 2012 eine große Studie dazu veröffentlicht hat. Oder Leute wie Gisela Möllenhoff und Rita Schlautmann-Overmeyer, die die jüdischen Familien in Münster untersucht haben. Oder Pfarrer Markus Trautmann in Dülmen, der in Dülmen das Schicksal von Johann Pinz, einem Kaufmann in Dülmen, aufgearbeitet hat. Oder. Ich könnte so viele weitere nennen. Auch hier in Drinsteinhof wird das ja gemacht. Auch etwa eine Einrichtung wie das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten, das ich jedem sehr ans Herz lege, das mal zu besuchen. Das sind alles Dinge, die man hier eigentlich machen müsste, wenn man dieses Thema so bekommt. Ich mache etwas anderes. Ich habe vier Abschnitte. Einmal über Antisemitismus in Deutschland, dann über Juden in Westfalen, etwas hier zu Drinsteinfurt und zum Thema Nationalismus nochmal. Meine Damen und Herren, wenn wir an diese Zeit erinnern, wenn wir an Juden in Deutschland erinnern, dann sprechen wir über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses jüdische Leben in Deutschland, das haben wir vor 2 Jahren sehr groß mit ganz, ganz vielen Veranstaltungen in Deutschland begangen geradezu. Und es war für mich eine große Freude und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das mit initiieren durfte. Es war ein unglaublich erfolgreiches Projekt. Was dieses Jahr thematisieren sollte, 1700 Jahre Juden in Deutschland, ist etwas, was in Münster im Jahr 87 sehr schön mal deutlich gemacht worden ist von einem amerikanischen Künstler. Sulle Witt stellte damals, 1987, vor das Schloss in Münster, auf dem Schlossplatz, einen großen schwarzen Block hin. Und dieser Block hatte den Titel Great Black Form for Missed Jewish People. Für die jüdischen Menschen, die fehlen. Der Gedanke war sehr interessant, auch unter diesem Zukunftsaspekt, sich Gedanken darüber zu machen, was fehlt uns eigentlich in unserer Gesellschaft, weil die nicht mehr da sind, die mal da ganz zugehört haben. Was fehlt uns eigentlich auch an Kultur, an Wissenschaft, an vielem, was die Zuvielfarbigkeit Europas und Deutschlands immer dazugehört hat. Mit allen Höhen und Tiefen. Meine Damen und Herren, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man einen solchen Vortrag macht, ohne auf Antisemitismus in Deutschland hinweisen zu müssen. Und das Schrecklichste, was da gewesen ist, Das war der schreckliche Anschlag in Halle 2019, den wir nicht vergessen sollten. Der muss auch in unserem Gedächtnis bleiben. Er zeigt, dass Antisemitismus in Deutschland etwas ist, was schlimmste Konsequenzen haben kann. Der Anschlag war am 9. Oktober 2019. Und das war der Versuch eines Massenmordes an Juden am Feiertag Yom Kippur, dem höchsten Feiertag. Der Rechtsextremist Stefan Balliet beabsichtigte, mit Waffengewalt die Synagoge im Paulusviertel in Halle einzudringen und möglichst viele der dort versammelten Personen zu töten. Er hat nachher in den Ermittlungen gesagt, den Yom Kippur habe er gewählt, weil er sich an diesem Tag auch viele nicht-religiöse Juden in der Synagoge erhoffte. Und wenn er nur einen Juden töte, dann sei das den Anschlag wert. Hintergrund: Weltverschwörungsfantasien, wie sie auch heute zum Teil im Netz nach wie vor kursieren, die offensichtlich nicht auszurotten sind. Und wenn wir hier in einer Synagoge sind, dann stellen wir uns das doch mal vor, was da in Halle vor 4,5 Jahren passiert ist. Der Versuch von Balliet, über verschiedene Eingänge in die Synagoge zu kommen, scheiterte, da alle Türen verschlossen waren. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Max Priworotsky, berichtete, in der Synagoge seien Schüsse zu hören gewesen und er habe den Attentäter über die Überwachungskamera beobachten können. Im Gebäude hielten sich zu diesem Zeitpunkt 51 Personen auf, die am Yom Kippur-Gottesdienst teilnahmen. Unmittelbar nachdem ein lauter Knall zu hören war, habe er der Kantor mit ein paar anderen Männern die Tür verbarrikadiert. Und Sie wissen, wie das ausgegangen ist. Er ist tatsächlich nicht reingekommen, die Tür hat gehalten und er hat dann vor lauter Frustration zwei wildfremde andere Menschen erschossen. Ja, meine Damen und Herren, erinnern. So schrecklich das ist, auch daran müssen wir uns erinnern. Wir dürfen auch diesen Stein in der langen Kette von Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und Migranten nicht vergessen. Der frühere Leiter des Konrad-Adenauer-Stiftungsbüros in Jerusalem, Michael Mertes, erinnerte einmal an einen Aufsatz von Hannah Arendt aus dem Jahre 1941. Darin sagt Hannah Arendt, dass man den Kampf gegen Antisemitismus nicht als eine großzügige Geste gegenüber den Juden verstehen dürfe. Zitat Hannah Arendt: Vielmehr verteidigen sie auf diese Weise ihre eigene Freiheit und Ehre. Wir verteidigen unsere eigene Freiheit und Ehre. Oder wie das bei Horaz eben schon gesagt war, denn um deine Sachen geht es, wenn die Wand des Nachbarn brennt. Es ist unsere ureigenste Sache. Wir können uns nicht mehr in die Augen sehen, wenn wir gegen den Antisemitismus in diesem Land nichts tun. Und deshalb müssen wir gegen jeden Antisemitismus aufstehen. Vor allen Dingen gegen den Hass im Netz. Und ich glaube, das ist längst überfällig, dass auch in den sogenannten sozialen Medien, über seine falsche Übersetzung, sozial ist in Deutschland ein positives Wort, Social Media, dass in den Social Media Presseregeln gelten. Regeln, die in der Presse völlig normal sind. Dass nicht da offensichtlich alles und jedes beliebig falsch gemacht werden kann. Auch gegen Aktivitäten, die den Namen Spielen nicht vertragen, Computerballerspiele, in denen das Töten zum Spiel wird. Ich glaube, es sind Aufgaben über Aufgaben, auch die Aufgaben eines solchen außerschulischen Lernortes wie diese Synagoge hier. Wir machen übrigens in meinem früheren Leben in der Akademie Franziskanerhaus, machen wir seit vielen Jahren mit ganzen Schulstufen zusammen mit der Villa Ten Hombre Besuche in Konzentrationslagern und Aufarbeitung durch Schar in einem dreitägigen Kurs. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr wirkungsvoll ist und besser, als wenn man das nur in der Schulstufe bearbeitet. Ich habe ein paar Mal jetzt schon von Erinnern gesprochen. Da gibt es in der Gedenkstätte, ich habe bei Shem in Jerusalem dieses merkwürdige Wort: In der Erinnerung liegt das Geheimnis der Erlösung. Ich habe den immer ein bisschen merkwürdig gefunden. Es gibt doch auch positive Vergessen. In der Erinnerung liegt das Geheimnis der Erlösung. Der Satz stammt von dem Gründer des Chassidismus, Baal Shem Tov, der von 1700 bis 1760 lebte. Der heißt übrigens vollständig, der Satz: Vergessen verlängert das Exil, in der Erinnerung liegt das Geheimnis der Erlösung. Aber wenn man sich mal ein bisschen näher nachdenkt, fällt einem auf, dass auch für mich als Christen Memoria etwas ist, was ganz wichtig ist. Memoria, das Erinnern an das Heilshandeln Gottes mit seinem Volk. Die Erinnerung gibt den Toten ihre Würde und lässt uns den Atem stocken im Wissen um das, was das jüdische Volk im 20. Jahrhundert erleiden musste. Ja, ich glaube, Erinnerung ist ein ganz wichtiger Schritt. Vor einigen Jahren war ich zu Besuch in Warschau. In Warschau gibt es eine riesige Fläche, eine planierte Fläche mit wenigen Gebäuden und einem Museum drauf. Und auf dieser riesigen Fläche war mal ein dicht besiedeltes Wohngebiet, das riesige jüdische Ghetto. Dem Erdboden gleichgemacht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dem Erdboden gleichgemacht. Was für Erinnerungen. Aber damit komme ich zum zweiten Teil, zu den Juden in Deutschland. Es gibt auch andere Erinnerungen. 1919 hat die Weimarer Reichsverfassung einen Kirchenparagraphen eingefügt. Und da gibt es die in Deutschland seit der Revolution von 1848 immer wieder und stärker geforderte Gleichberechtigung der jüdischen Bevölkerung, die jetzt in der Verfassung verankert wurde. Es heißt da, Artikel 135, alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Artikel 136, der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig vom religiösen Bekenntnis. 137, die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken der geltenden Gesetze. 1949 wurde dieser Artikel wortgleich ins Grundgesetz übernommen. Im Grundgesetz haben wir Artikel 4.1, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Da sprechen wir übrigens vor allen Dingen von Juden in dem Sinne der, wie man das damals nannte, der deutschen mosaischen Glaubens. Da war das rein als Glaubensrichtung angesehen. Mittlerweile wissen wir, dass es nachher in den massenhaften Vernichtungen und Verfolgungen der Juden längst nicht nur um Menschen mosaischen Glaubens ging, sondern um Menschen, die man irgendwie ja, völkisch, man hat es rassisch genannt, zugehörig sah. Gehen wir ein bisschen auf die Zahlen ein. Zu Beginn des Kaiserreichs 1871 lebten in Deutschland etwa 512.000 Juden. Das entsprach einem Bevölkerungsanteil von 1,25%. Im Jahr 1925 erklärten sich gar nicht viel mehr 536.733 Personen der jüdischen Religionsgemeinschaft zugehörig. Das waren noch 0,9% der gesamten Bevölkerung des Deutschen Reiches. 1939 gab es eine erneute Zählung. Und 1939 wurde die Zählung verändert, weil man jetzt diese sogenannten rassischen Vierteljuden, Achteljuden, teilweise Menschen, die seit Generationen schon evangelisch oder katholisch oder gar nicht konfessionell gebunden waren, als Juden bezeichnete. Und nach diesen Zählungen waren es noch 233.973. Das heißt 0,34% der deutschen Bevölkerung. So wenig waren das 1939 inzwischen schon. Und trotzdem frage ich mich immer, wie konnte es auf einen so geringen Anteil ein solcher Hass entladen? Und dass die von den Nazis 1933 eindeutig ausgegrenzt wurden, das können Sie schon daran sehen, was im Jahr 1933 passiert ist. 1933, im Januar war die Machtübernahme, am 1. April Boykottaufruf gegen jüdische Handwerker, Händler, Anwälte, Ärzte. 7. April, Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das für alle nicht-arischen Beamten den Ruhestand bedeutete. Am 10. Mai, Bücherverbrennung gegen undeutsche Schriftung. Am 14. Juli, das Gesetz über die Reichsfilmkammer mit einem Berufsverbot für alle nicht-arischen Menschen im Bereich des Films. Am 22. September, Verordnung der Reichskulturkammer mit Ausschluss von Juden in nicht-jüdischen Kultureinrichtungen. Damals sind von diesen 233.973 oder 234.000 Juden 190.000 Menschen emigriert zwischen 1933 und 1938. 60.000 davon nach Palästina übrigens. Und ich habe mich gerade etwas intensiver beschäftigt mit dem, wie das eigentlich abgelaufen ist, diese Emigration zwischen 1933 und 1938. Wenn wir heute Solidarität mit Israel zeigen, hat das auch etwas damit zu tun, dass wir sehr, sehr viel mit diesem Staat zu tun haben. Von den 44.000, die in Deutschland zurückblieben, wurden nahezu alle ermordet und deportiert. Wir haben es vorhin gehört von der Familie, von den 10, die hier noch in Dresden-Steinfurt waren, die nach Riga deportiert wurden. Es gibt einen bösen Spruch unter den Juden von damals, die gesagt hatten, die Pessimisten haben überlebt, sind emigriert, die Optimisten sind umgebracht worden. Die Optimisten, das waren die, die 1930 gesagt haben, mit dieser Horde von Leuten, die da über die Straßen ziehen, mit dieser braunen Soße, der dann doch unser deutscher Staat nicht werden, der wird die Polizei doch wohl hinkriegen. Das kriegen wir doch wohl gepackt, die Paar. Deswegen, ich glaube, wachsam sein ist dringend angesagt. Nach dem Krieg hatten die Juden in deutschen Synagogengemeinden 1958 wieder mühsam über 20.000 bekommen. 20.000. 1990 waren es 30.000. Und 2005 war ein Höchststand mit 108.289 erreicht. 108.000. 2005, das waren vor allem die Russland-Emigranten. 108.289. Vor allen Dingen Aussiedler aus Russland. Dann seit 2015 ist die Zahl wieder unter 100.000. Im vorigen Jahr lebten in Deutschland 90.885 Menschen, die sich zu ihrem Judentum bekannten. Unter 100.000. Dazu kommen allerdings noch etwa 16.000, vor allem junge Menschen, die zum Teil nur vorübergehen, vor allen Dingen in Berlin leben. Da gibt es also nochmal eine eigene Zahl, sodass Herr Schuster immer davon ausgeht, sind doch mehr als 100.000. Aber ich frage das, ich nenne diese Zahl auch deswegen, weil ich mich immer wieder frage, wie kann sich gegen so wenige Menschen ein so unglaublicher Hass entladen? Wir haben weltweit gibt es ca. 14,2 Millionen Juden. Davon leben 6,1 Millionen in Israel und 5,7 Millionen in den USA. Das heißt, auf alle anderen Länder der Welt entfallen die restlichen 2,4 Millionen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lebten 90% der Juden in Europa, einschließlich Russland. 90%. Heute sind es noch 9%. Man muss sich fragen, ob die hier auch weiterhin nur mit Polizeischutz und hinter verschlossenen Türen leben können. Und diese Juden konzentrieren sich in den Städten und auf dem Land gibt es kaum noch jüdisches Leben. Wie war das nun hier in Westfalen? Die Geschichte der westfälischen Juden beginnt im 11. Jahrhundert. Erste Gemeinden bildeten sich in Dortmund, Münster, Minden, Osnabrück und Soest. Jüdische Kaufleute handelten mit Waren aller Art. Die jüdischen Gemeinden wurden 1350 mit einem Pogrom vernichtet, als die Juden für den Ausbruch der Pest verantwortlich gemacht wurden, vertrieben und ermordet. Und damit bricht auch die jüdische Siedlungstätigkeit im westfälischen Raum ab. Ohne Grundbesitz, ohne Bürgerrechte, meist nur kurzfristig geduldet, ausbeutet und Streitobjekt zwischen Kaiser, Fürsten und Städten, lebten die Juden fast ausschließlich von dem risikoreichen und verachteten Geldverleih, dem Viehhandel und dem Trödelhandel. Schutzbriefe einzelner Landesherren und die Nützlichkeit als Hofjuden gewährten manchen von ihnen eine begrenzte Sicherheit. Die jüdische Bevölkerung betrug zu Beginn des bei der preußischen Herrschaft im Herzogtum Westfalen 1818, ich habe vier Kreise nach Glade, im Kreis Brilon 2,3%, im Kreis Arnsberg 0,7%, im Kreis Meschede 0,5%, im Kreis Olpe nur 0,2%. Und mit dem Gesetz über die Verhältnisse der Juden von 1847 erhielten dann die Juden im Herzogtum Westfalen grundsätzlich gleiche rechtliche Gleichstellung und die Anerkennung als Staatsbürger. In den folgenden Jahrzehnten nahm infolge der Industrialisierung die Bedeutung des Landjudentums weiter zugunsten der großen Orte ab, der größeren Orte ab. In einigen Dörfern gab es schließlich gar keine Juden mehr, weil die in die Städte zogen. Die jüdische Minderheit in den Städten Westfalens wuchs zwischen 1850 und 1910 um 35% an. Trotz mancher Rückschläge gelang den Juden in dieser Periode der Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft. Rasante Aufstiege mit ökonomischem Erfolg und Bildung wurden möglich und ein Wanderungsprozess in die Städte ließ weiter das Landjudentum schrumpfen. Seit der Jahrhundertwende 1900 wanderten verstärkt jüdische Arbeiter aus Russisch, Polen und Polen ein und machten in den westfälischen Industriestädten oftmals 30-50% der Bevölkerung aus. Beim NS-Boykott jüdischer Unternehmer im April 1933 kam es zu schweren Gewalttaten in aller Öffentlichkeit. Bis zum Ausbruch des Krieges steigerte sich die Ausgrenzung der Juden immer weiter und gipfelte in den Ereignissen der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 mit der Zerstörung der meisten Synagogen. Da gibt es ja hier in Brennsteinfurt eine ganz besondere Geschichte, warum diese Synagoge erhalten ist. Im Herbst 1941 setzten die massenhaften Deportationen nach Osten ein und die letzten Dorstener Juden zum Beispiel wurden im Januar 1942 noch deportiert. Bis zur NS-Zeit gab es im heutigen Nordrhein-Westfalen 60.000 Juden. Bei Kriegsende waren es 2.500. Ich empfehle übrigens dazu eine Website, die sehr gut ist. Es gibt ein Projekt Jüdisches Leben in Europa jenseits der Metropolen, die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Landesmedienzentrum, betreut wird und bearbeitet wird. Die ist sehr gut. 1994 sagte Ignaz Bubis mal, das Landjudentum gibt es nicht mehr in Deutschland und es wird es auch nicht mehr geben. Wie traurig stimmt dieser Satz, von dem ich hoffe, dass er nicht stimmen bleibt. Denn es wächst ja langsam auch wieder ein jüdisches Leben. Auch wenn dann natürlich so etwas wie das Attentat von Halle und auch antisemitische Ausschreitungen jetzt im Moment oder so etwas wie das Erstarken des Rechtsradikalismus vielen Juden dazu führt, zu der Frage führt, ob sie weiter in Deutschland leben können. Auch hier in Brennsteinfurt gibt es keine Juden mehr. Auch in Aalen, wo eine ganze Menge waren, gibt es keine Juden mehr. Wie kann man die ungeheuren Zahlen der Ermordeten ermessen? Ist das nicht überhaupt immer eine Überforderung? Ich frage mich oft, ob nicht das, was wir auch den Kindern in der Schule dann vermitteln, das nicht eigentlich eine Überforderung ist. Wer kann denn 6 Millionen sich präsent machen? Ermordungen dieser riesigen Größenordnung. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, und damit bin ich hier bei der alten Synagoge in Brennsteinfurt, besonders wichtig ist, die Erinnerung an einzelne Orte zu verknüpfen, an einzelne Personen. Ich glaube, man kann diese Dinge nur verstehen, wenn man sich mit Einzelgeschichten beschäftigt, mit Einzelschicksalen. Ich glaube, solche Einzelstudien, die auch hier in Brennsteinfurt gemacht werden, die in vielen Orten in Westfalen gemacht werden, sind außerordentlich wichtig. Ich zeige mal so 2 Jüngere. Gisela Möllenhoff, die dieses Lexikon gemacht hat zu den Juden in Münster, hat hier die Spuren der jüdischen Familie Steinweg-Selig aus Münster in den Briefen an Anita ediert, zusammengetragen ausgewertet und ausgearbeitet. Da werden einfach Personen vor Augen geführt. Oder der Heimatverein in Dülmen mit Pfarrer Markus Trautmann, der sich da wirklich gewaltig einsetzt. Wir haben diese schöne, ganz populäre Hilfe gemacht, mit vielen, vielen Bildern und Abbildungen, aber auch mit Abbildungen von Originaldokumenten über den Kaufmann Louis Pins, dessen Emigrationsweg hier genau beschrieben wird. Auch beschrieben wird, wo er gewohnt hat, was es für ein Mensch war, was er für Freunde hatte. Also ich glaube, wenn man das am konkreten Fall macht, dann führt das zu Verstehen. Dann kann man nachher sagen, und das ist 100.000 passiert. Aber nicht von oben nach unten, nicht von den 100.000 auf den Einzelnen, sondern beginnen am einzelnen Fall. Und das macht, glaube ich, solche Orte wie hier, die alte Synagoge drin stand, so wichtig. Hier gibt es den Förderverein Alte Synagoge seit 1990. Wir haben es schon gehört, 1581 ist der erste Jude in Grenzsteinfurt wirklich belegt. Aber zwischen 1581 und 1811 wohnten kaum Juden dauerhaft im Ort. Erst unter französischer Herrschaft, als Grenzsteinfurt zum Großherzogtum Berg gehörte, da änderte sich die Situation. 1811 lebten wieder viele jüdische Familien in der Stadt. 1816 waren es 14 Personen. Der Höchststand hier war 1872 mit 68 Personen. Und diese 68 Personen, die bauten in diesem Jahr 1872 eine Synagoge hier. Mit Bankplätzen für 25 bis 30 Männer und eine Frauenempore. 1811 waren es 11 gewesen. 1925 waren es dann wieder 25 nur. 1935, 21 und während der Novemberpogrome 38 verwüsteten die SS-Leute aus Werner und Bockumhöfe die Inneneinrichtung der Grenzsteinfurter Synagoge. Die Torarollen wurden vor der Synagoge ausgerollt und mit Füßen getreten. Der Rundbogen der Synagoge, wenn Sie reinkommen, draußen auf dem Bogen, steht in hebräischen Ziffern, in hebräischen Buchstaben. Das ist das Tor zu ihm. Die Bewährten kommen dorthin. Das ist Psalm 118,20. In der Einheitsübersetzung heißt es, dies ist das Tor zum Herrn, Gerechte dürfen hineingehen. Oder in der neuen evangelischen Übersetzung, dies ist das Tor zu Yahweh, die Gerechten ziehen hier ein. Die Gerechten ziehen hier ein. Ein Text aus dem gemeinsamen Gebetbuch der Christen und Juden. 1941 gab es eben keine Juden mehr. Aber vorher gab es ein selbstverständlich, wenn auch nicht unproblematisches Zusammenleben. Wie das übrigens, was das bedeutete, die Emigration, auch die Vertreibung, macht Ihnen vielleicht deutlich ein Erlebnis, das ich hatte mit einem Juden, den ich in Boston traf. Ein alter Herr, ich war 1991 in Boston in einem liberal-jüdischen Gottesdienst und spricht mich jemand auf Deutsch an, ein alter Herr, und sagt, er kommt aus Meppen. Und es geht um einen Freund, der wird ihn regelmäßig informieren über Meppen und über das Emsland. Und man merkt, er war zerfressen von Heimweh. Und dann machte ich etwas, was einen massiven Wechsel plötzlich bedeutete. Ich gab ihm meine Karte und sagte, ich war damals im Hitzhausjahr, wenn Sie nach Deutschland kommen, Sie können bei uns im Franzitzhaus wohnen, in Münster, herzlich eingeladen. Plötzlich wechselte er aufs Englische und begann mit wüsten Äußerungen, das Land mit dem Blut meiner Eltern werde ich nie wieder betreten und sowas. Und da kam die Rabbinerin und wollte etwas beruhigen. Ich habe gesagt, da gibt es nichts zu beruhigen. Was für ein Leben. Ein Mann, der mit allen Fasern an seiner Heimat hängt. Ein Emsländer, der durch und durch ist. Und der jetzt erleben musste, wie dieses Land ihn in einer unglaublichen Weise abgewiesen hat. Was haben wir da eigentlich mit diesen Menschen gemacht? Aber eben diese Geschichte der Juden, die war eben nicht nur eine Problemgeschichte. Es war nicht allein Problemgeschichte. Es war eine Geschichte, die 321 begann. Wir haben diese 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland deshalb gefeiert, weil eine Urkunde aufgetaucht war in den vatikanischen Archiven. Und da gibt es eine Urkunde von 321 von Kaiser Konstantin dem Großen. Und da heißt es, allen Stadträten gestatten wir durch allgemeines Gesetz, Juden in die Kurie zu berufen. Dieses Berufen der Juden in die Kurie war aber keine Ehre, sondern das war etwas ganz Lästiges, das wollte man eigentlich nicht. Deshalb kommt der nächste Satz, damit Ihnen aber eine gewisse Entschädigung für die frühere Regelung verbleibt, lassen wir es zu, dass immer zwei oder drei das Vorrecht genießen wollen, durch keinerlei Berufung zu Ämtern in Anspruch genommen zu werden. Sie merken, da war das Berufen in Ämter eher eine Last, die man umgehen wollte. Aber 321 ist damit eine jüdische Gemeinde in Köln bezeugt. Und in diesen 1700 Jahren danach gibt es die schrecklichen Geschichten von Pogrom, aber es gibt auch Zeiten eines sehr guten und fruchtbaren Zusammenlebens und vor allen Dingen eines großen Anteils des jüdischen Lebens und der jüdischen Tradition an dem, was wir als deutsche und europäische Kultur haben. Ganz selbstverständlich. Das wurde mir vor allem deutlich, als vor einiger Zeit mir ein Aufsatz von Franz Rosenzweig von Ende 1926 unter die Augen kam. Da machte Rosenzweig den Vorschlag, man solle doch passende Kantaten und Kantatenelemente von Johann Sebastian Bach in den Synagogengottesdienst einbeziehen. Das wirkt heute merkwürdig fremd. Aber es gab diese Assimilation, auch diese Angleichung. Das war nicht, das Jüdische war nicht etwas Fremdes neben dem anderen, sondern das war etwas, was ganz normal dazugehört. Und es gibt eine These, die sagt, erst 1938 ist das getrennt worden. Und erst 1938 hat man gesagt, jetzt nur noch unsere eigenen Traditionen und die möglichst so unverfälscht, dass keine Nähe zu den anderen deutlich wird. Was übrigens gerade für das 19. Jahrhundert musikalisch und sonst wo überhaupt nicht stimmt, da geht das alles ineinander über. Meine Damen und Herren, wir sind hier eben in diesem außerschulischen Lernort. Und hier geht es um Lernen aus der Betroffenheit. Antisemitismus und die Geschichte des 20. Jahrhunderts wird hier am Beispiel erläutert. Lassen Sie mich eingehen auf ein paar grundsätzliche Dinge zu Nationalismus und Ausgrenzung. Die Judenverfolgung, der Krieg und die Shoah, die kamen ja nicht aus heiterem Himmel. Heinrich Heine hat 1835 einen, wie ich immer wieder finde, geradezu prophetischen Text geschrieben. In dem Buch zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland schreibt er Kapitel 1, Buch 3 am Ende, zitiere, etwas länger. Das Christentum, und das ist sein schönstes Verdienst, hat jede brutale germanische Kampfeslust einigermaßen besänftigt, konnte sie jedoch nicht zerstören. Und wenn einst der zähmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut, wovon die nordischen Dichter so viel singen und sagen. Jener Talisman, also das Kreuz, jener Talisman ist morsch und kommen wird der Tag, wo er kläglich zusammenbricht. Die alten steinernen Götter erheben sich dann wieder aus dem verschollenen Schutt und reiben sich den tausendjährigen Staub aus den Augen. Und Thor mit dem Riesenhammer springt endlich empor und zerschlägt die gotischen Dome. Der Gedanke geht der Tat voraus, wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner freilich ist auch ein Deutscher. Und er ist nicht sehr geistig und gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt. Aber kommen wird er. Und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, dann wisst ihr, der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei diesem Geräusche werden die Adler aus der Luft hoch niederfallen und die Löwen in der fernsten Wüste Afrikas werden die Schwänze einkneifen und sich in ihre königlichen Höhlen verkriechen. Und es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Zitat Ende. Das schreibt Heinrich Heine 1835. Ich finde, das kann man nach 1945 nur noch mit Schrecken lesen. Und ich nehme es nach wie vor auch jetzt als eine Aufforderung. Ich glaube, ganz wichtig war dabei auch der Hinweis, dass er das Christentum ansieht als eine Zähmung dieser Berserkerwut. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie überhaupt die Rolle von Religion und Religion in kriegerischen Konflikten ist. Ob Religionen eben nicht Ursache von Konflikten, sondern Motoren des Friedens sein können. Meine Damen und Herren, wir erleben und sehen in der Zeit, in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wie kurz der Weg von der Normalität zur Katastrophe war sein kann. Und wenn wir uns momentan solche Gefährdungen des Gemeinwohls ansehen, da haben wir Fake News, vor allen Dingen im Netz, Echoräume, wo sich nur gegenseitig bestätigt wird. Gefährdung des öffentlichen Klimas, Antisemitismus, ich erinnere nur an die Dokumenta, an die völlig verfehlte Dokumenta vor 2 Jahren mit den antisemitischen Inhalten. Aber eins muss deutlich sein, die Nationalsozialisten wurden 1933 gewählt. Gewählt, die fielen nicht vom Himmel. Ich habe manchmal den Eindruck, man tut heute so gern so die Nazis, als wäre das irgendwie so ein UFO gewesen, das da gelandet wäre. Nein, sie sind gewählt worden. Bei den Reichstagswahlen am 31. Juli 1932 bekam die NSDAP 37,4%. Aber wenn man ein bisschen früher guckt, bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930 wurden sie zum ersten Mal zur zweitstärksten Partei. 1928 hatten sie lediglich 2,8% der Stimmen auf sich vereinigen können. Am 6. November 1932 bekamen sie 33,1%. Und am 5. März 1933 43,9%. Meine Damen und Herren, bei einer der Wahlen, ich glaube 29 oder 38, weil das sind ja dauernd Reichstagswahlen gewesen damals, bekamen die NSDAP 18,5%. Da habe ich gedacht, das ist ziemlich genau an den Zahlen, die im Moment die Umfragewerte der AfD sind. Und wenn ich dann sehe, dass wir Islamophobie haben, also auch eine Islamfeindlichkeit, dass wir Antisemitismus haben, dass wir Fremdenfeindlichkeit haben und dazu die Erinnerung an 1930, dann muss ich sagen, unser Land, wenn es nicht schon brennt, aber die Lunte ist gelegt. Ich glaube, dass die rechtspopulistische Partei AfD in Thüringen sich nicht mehr herausreden kann. Sie seien was anderes als der Flügel um Höcke. Es ist die Partei Höckes längst geworden. Lesen Sie mal nach, was der frühere Vorsitzende der Partei zu diesem Thema sagt, europäische Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Ein Viertel der Wähler haben in Thüringen rechtsradikale Positionen gehört. Aber da muss man doch fragen, ist die Höhe eines Wahlergebnisses dann wirklich das ausschlaggebende Argument? Nach den landesweiten Demonstrationen, ich sagte, es gibt sogar eine Welle vor Eintritten. AfD-Erfolge und Hau die Mocke. Und dazu gibt es ein Buch von zwei amerikanischen Politikwissenschaftlern, Stephen Levinsky und Daniel Zinnblatt. Die beiden haben ein Buch geschrieben, How Democracies Die, in Deutsch, wie Demokratien sterben. Und in diesem Buch heißt es, vor 3 Jahren war das, in diesem Buch heißt es, Demokratien enden selten mit einem Knall. Doch das Dahinsiechen einer Demokratie, das Sterben mit einem Wimmern, ist alltäglicher und gefährlicher, weil viele Bürger erst aufwachen, wenn es zu spät ist. Er macht es übrigens deutlich an Beispielen des Aufstiegs von Putin, von Erdogan, von Orban und auch von Donald Trump. Was heißt das für uns? Ich glaube, die Wahl einer Partei wie die AfD ist bei jeglicher Art von nachvollziehbarem Protest gegen alles Mögliche. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ich glaube, man muss einschreiten gegen einen oft nur aus Überdruss entspringendes Schlechtreden demokratischer Prozesse und politische Entscheidungsverfahren. Wir müssen wegkommen davon, dass man auch in den Medien immer so tut, als wäre bereits jede politische Debatte ein Streit und das würden die dann nur zanken. Das sind genau die Delegitimierungsbegründungen, wie sie auch in den 30er Jahren gelaufen sind. Schwarzbude, Parlament und sowas. Nein, da braucht jemand, der mal durchkratzt, mal sagt, was Sache ist. Wir müssen gegen die Skandalisierungen vorgehen, bei allen Problemen im Staat und Gesellschaft, sondern lösungsorientierte Mitwirkung verlangen. Nicht immer sofort skandalisieren. Und widerstehen gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Islam, gegen Antisemitismus, gegen Islamophobie und gegen Ausgrenzung und auch gegen jede neue Form von Nationalismus. Und wer sind wir eigentlich, wenn wir von wir sprechen? Der bösartige Ausdruck vom Bio-Deutschen, was soll das eigentlich sein? Das ist rassisch und unzutreffend, rassistisch und unzutreffend zugleich. Navid Kermani, der wirklich sehr gute Autor, hat 2009 ein Buch geschrieben unter dem Titel Wer ist wir? Wer ist wir über Muslime in Deutschland? Und der Germanist Heinrich Detring aus Göttingen, der hat 2018 im November in der Vollversammlung des Zentralkomitees der Katholiken eine aufsehenerregende Rede über die Rhetorik der parlamentarischen Rechten gehalten, deren erweiterte Fassung später bei Reclam erschienen ist. Mit literaturwissenschaftlicher Präzision zeigt Detring dar, wie der Anspruch, im Namen des Volkes zu sprechen, die totalitäre Ermächtigungsvorstellung führen kann. Und dann sagte er, schreibt er im Nachwort seiner Publikation, auf meine Rede habe ich Antworten erhalten, die in einer bizarren Weise bestätigen, was ich kritisiert habe. Auf den Vorwurf, sich der Sprache von Gangstern zu bedienen, antworteten mir diejenigen, die sich angegriffen fühlen, mit der Drohung von Gewalt. Auf den Vorwurf der Vulgarisierung und Verrohung antworteten sie roh und vulgär. Auf den Vorwurf eines Missbrauchs der deutschen Sprache antworteten sie in einem Deutsch, das vom Gebrauch dieser Sprache nichts weiß. Das völkische Wir ist ein exklusives Wir. Das republikanische Wir ist ein inklusives, so formuliert Michael Mertes, den ich schon zitiert hatte, in seinem Beitrag. Wie entsteht Fremdenfeindlichkeit gegen das als fremd Definierte? Sascha Stanicic hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Herkunft, mit einem Teil seiner eigenen Biografie als Serbe, der in Deutschland groß wird. Da spricht er über das neue giftige Narrativ, das nun in verschiedenen Teilen des Landes erzählt wird, wie in Literatur. Da sagt er, das Genre ist Wutrede, Wutrede mit Appellcharakter. Das Sujet ist das eigene Volk als Opfer, das andere als Feind. Der Stil Imperativ, Symbole über Symbole, brachiale Bilder, träumende Ahnung. Die Perspektive, allwissend, erste Person Plural ist das Erzählpronomen der Wahl. Dieses Wir wird so benutzt, dass es die ausschließt, die nicht dazugehören. Wir lassen uns von denen nicht mehr und so weiter. Und die Argumentationslinie, die Behauptung eines Volkes, dessen nationale und kulturelle Integrität bedroht ist und daher verteidigt werden muss. Behauptung wahlweise rassischer, religiöser und moralischer Überlegenheit für Legitimation anderer Begehrlichkeiten, Herkunftsfolklore als Ausweis von Individualität. Alles, was von der anderen Seite kommt, ist natürlich immer gelogen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, notwendig ist das Zusammenstehen und Zusammenarbeiten aller gesellschaftlichen Kräfte, nicht zuletzt auch der Religionen, über Parteigrenzen, über Unterschiede hinweg. Das finde ich übrigens so gut, im Prinzip bei den großen Demonstrationen gelaufen. Und deshalb bin ich übrigens auch so empört darüber, dass in Münster das zum Teil versucht wurde zu vereinnahmen. Das geht nicht. Es muss klar sein, hier steht wirklich eine Gesellschaft auf. Eine ganze Gesellschaft auf, um zu sagen, nicht das schon wieder. Stellen wir uns mit Erinnerung, mit dem Wecken von Empathie und Trauer den neuen Ausgrenzungen in den Weg. Und das wird dann auch bemerkt. Der Leiter der Kölner Synagogengemeinde, der größten in Deutschland, und der Vizepräsident Zentralrats der Juden, Abraham Lehrer, schrieb mir 2019 einen freundlichen und nachdenklich machenden Brief, den ich zum Schluss zitiere. Da schreibt er, vielen Dank für Ihr freundliches Schreiben. Es hat mich gefreut, dass Sie an unser Neujahrsfest gedacht haben. Der Dialog zwischen Christen und Juden muss intensiv fortgeführt werden, besonders in diesen kritischen Zeiten. Das Signal, welches vom Gesprächskreis Christen und Juden ausgeht, sollten wir nicht unterschätzen. Nur gemeinsam werden wir den Antisemitismus zurückbrennen können. Die positiven Zuschriften, Telefonate, ja insgesamt die Reaktionen auf den Anschlag in Halle und deren Fülle haben uns überrascht, ja fast begeistert. Hier konnte man den Druck der Gesellschaft ein wenig spüren. Es ist gut zu wissen, wo seine solidarischen Freunde sind. Zitat Ende. Das gemeinsame Gebetbuch von Juden und Christen, der Psalter formuliert, Psalm 113, seht doch, wie gut und schön es ist, wenn Brüder und Schwestern miteinander in Eintracht wohnen. Betrachten wir das als Auftrag. Helfen wir, dass jüdische Einrichtungen und Juden in diesem Land und auch hier bei uns in Westfalen keinen Personenschutz mehr benötigen. Vielen Dank.
möchte, dass du so redest, wie du heute zu uns geredet hast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und vor allem für die Gedanken, die dazu beitragen, in dieser aktuellen Situation Flagge zu zeigen. Ich danke auch für den Hinweis darauf, dass Geschichte personalisiert werden muss. Das haben wir hier gemacht. Wenn Sie einmal nach hinten rechts von mir aus gesehen schauen wollen, da haben wir erinnert an Emma und Helene Verhoch. Denen haben wir die letzten beiden Stolpersteine gewidmet im Juni vergangenen Jahres. Zu dem Zeitpunkt war die ehemalige Synagoge genauso gut gefüllt wie heute und vor allem von vielen Schülerinnen und Schülern. Das war sehr anrührend und ich glaube, dass das die Art und Weise ist, zu vermitteln, welch einen Einfluss auf jüdische Kultur, auf die europäische Gesellschaft hat. Also, lieber Thomas, nochmal vielen herzlichen Dank. Ich würde, wenn Sie mögen, 2 bis 3 Nachfragen zulassen wollen. Mit Blick auf die Zeit ist das möglich. Wenn das jemand möchte, bitteschön. Also wäre nett, wenn Sie ganz kurz sagen, aus welcher Richtung die Frage kommt.
Ich bin Karin Heider-Freide, eine der beiden Fraktionssprecherinnen der Grünen im LWL. Ja. Und ich fand die Rede so gut, ich wollte fragen, ob es die irgendwo in schriftlicher Form gibt. Weil vieles, was da drin stand, also jetzt wirklich über alle Parteigrenzen hinweg, also nicht mit parteipolitischem Einsatz, überhaupt gar nicht. Das ist ja das... Der Geist, der darüber ist. Ich finde, viele Dinge, die da drin sind, waren so gut, dass ich die gerne weiter verbreiten würde.
Das ist sehr gut von Ihnen, aber es gibt tatsächlich nur Stichworte.
Aber vielleicht ist das eine Anregung.
Ich würde in dem Fall mal vermitteln tätig werden. Das hätte ich ohnehin noch gemacht. Wir haben mit unseren bescheidenen Mitteln die Rede aufgezeichnet. Und wir haben sie beim letzten Mal auf die Homepage synagogenverein.de gestellt. Das war leidlich anzuhören von der Tonqualität her, aber daran arbeiten wir, dass wir da technisch uns ein bisschen aufrüsten und besser werden. Aber ich glaube, dass das eine Art und Weise ist, wo es auch allen zugänglich gemacht werden kann. Also vielen Dank. Das war jetzt der Hinweis, dass das mitgeschnitten worden ist.
Bitte. Ja, mein Name ist Hermann Mehring. Sie haben eine Frage gestellt, die Sie nicht beantwortet haben. Wieso kann es sein, dass die Menschen eine Gruppe hassen, die ja prozentual eigentlich heute in Deutschland nur 0,1% der Bevölkerung ausmachen? Weil 80.000 sind bei mir 0,1%. Und das zu verstehen, das würde ich gerne mal hinterfragen wollen, ob es da auch psychologische Aspekte gibt, wo Menschen so ticken, dass sie einfach Entschuldigung brauchen.
Ich hab die Frage sehr bewusst nicht beantwortet, weil ich sie auch nur als Frage formulieren kann. Es ist mir nur ganz, ganz schwer verständlich. Also ich habe mal in der braunen Literatur der 30er Jahre nachgeguckt, wie man das da versucht hat zu machen. Da hat man immer gesagt, ja, aber unter den Rechtsanwälten in Berlin, aber unter den Ärzten in Berlin zum Beispiel, ganz hoher Prozentsatz, obwohl die doch eigentlich nur etwas mehr als 1% ausmachen. Also da hat man das auf diese Weise versucht zu legitimieren. Ich glaube, dass Gesellschaften ja manchmal geradezu süchtig danach sind, so was wie Sündenböcke, wie eine Gruppe zu haben, auf dem man es abladen kann. Es ist natürlich auch bequem. Man kann Probleme loswerden auf diese Weise. Und da ist irgendwie durch die Geschichte immer wieder, ist die jüdische Bevölkerung dazu prädestiniert gewesen geradezu, bei Pogromen und anderswo. Ich kann es Ihnen nicht beantworten, warum das so ist. Ich kann es auch nicht verstehen. Also gerade übrigens in Deutschland. Das sind die Paar, die müsste man eigentlich pflegen noch. Wir sind so froh sein, dass sie hier sind, dass sie den Mut haben, hier zu sein. Das ist übrigens auch in der jüdischen Community keineswegs ohne. Wenn da Juden in Deutschland leben, werden gefragt, wenn sie anderswo hinkommen, wie kannst du in dem Land der Täter wohnen? Aber wir haben vielleicht gestern auch Frau Friedländer gehört, die sagt, sie ist durch und durch Deutsch. Und als sie die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt wieder bekommen hat, da hat sie gesagt, da wollte sie sich gar nicht so sehr für bedanken. Das wäre ihre Staatsbürgerschaft, die wäre eben nur 1933 genommen worden. Die hätte man ihr weggenommen. Also jetzt bekämen sie das wieder, was sie immer schon zugestanden hätte. Eigentlich ein toller Gedanke.